Es folgt ein weiterer Vortrag von Bruder Heller, den er in Reutlingen in der Süddeutschen Vereinigung 1960 gehalten hat.
Ihr lieben Freunde, meine Brüder und meine Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Es ist mir eine herzliche Freude, heute Abend wieder bei euch zu sein und euch so zahlreich und aufmerksam hier versammelt zu sehen. Es ist mir ein Auftrag von Gott, euch auch eine überaus wichtige, ernste und kostbare Botschaft zu sagen. Lasst mich dazu aus Römer 13 den 12. Vers lesen. Römer 13, 12. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns deshalb, darum, aus diesem Grunde, weil dem so ist, die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Soweit. Die Anwesenheit Jesu auf Erden heißt in der Schrift Tag. Die Abwesenheit Christi heißt Nacht. Und deshalb währt seit fast 2000 Jahren die Nacht, denn der Herr ist weggegangen von der Erde, nachdem er das vollgültige Opfer gebracht hat, zu unserer Rechtfertigung auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist und sitzt zur Rechten der Majestät Gottes und wartet, bis alle seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Und diese Zeit, da der Herr weg ist, ist die Nacht. Da ist auf Erden dunkel, da herrscht der Satan und die Sünde und die Bosheit und die Verwirrung. Und diese Nacht ist weit vorgerückt. Und der Tag, da er wieder anwesend sein wird, da er wiederkommt, ist nahe, sehr nahe, näher als wir glauben. In verschiedenen Zeitschriften, ich habe einige Berichte von Indien bekommen, durch einen Freund, ist die Rede davon, dass zurzeit dort ein Astronomenkongress tagt und dass sich die Astronomen, nicht zu verwechseln mit den Astrologen, die Astrologie, wie sie in unseren illustrierten Zeitungen, Zeitschriften, Schundblättern, auch ernsteren Zeitungen zum Teil, ist, die das menschliche Schicksal voraussagen will, aus Geburtsjahren und so weiter und so weiter, ist entweder du verschwindest oder gefährlichste Dämonie. Verfallen den Finsterniskräften des Satans, die eine Zerstörung und Auflösung unserer Persönlichkeit auf die Dauer bewirken. Das ist Astrologie. Wir reden eben von Astronomen, mathematische Wissenschaftler. Und diese Astronomen, die haben übereinstimmend berechnet, und das ist kein Kunststück, keine Zauberei, sondern eine reine physikalisch-mathematische Angelegenheit, dass im Jahre 1962, das ist also nicht mehr sehr lang, dass da eine Konstellation der Planeten sein wird, wie sie in dieser Häufung noch nie gewesen ist, die auch die Konstellation, die den hellen Stern ergaben bei Weihnachten, bei der Geburt Jesu, weit übertrifft, sodass ihr Leuchtgrad, ihre Helligkeit größer ist, weil nicht weniger als 7 Planeten zusammentreten, also hintereinander, sodass das wie ein großes, helles Licht erscheint. Nun sagt Gott in seinem Wort, im Buche Hiob, weißt du etwas von den Gesetzen der Himmel über den Geschehensablauf der Erde? Weißt du etwas, Hiob? Musste der Hiob sagen, nein, ich weiß nichts, aber Gott weiß es. Die Himmel führen Buch, so wörtlich nach dem Hebräischen, über den Glanz und die Macht und die Herrschaft Gottes über die Erde. Die Himmel sagen viel mehr, als wir ahnen. Nicht in dem Schwindel der Astrologen, sondern in der Astronomie. Die Gesetze, der Ablauf der Himmel sind eine Darstellung des Geschehens der Erde. Und alles, was groß und echt und herrlich ist, hat der Teufel verkehrt in sein Gegenteil. So wie aus der göttlichen Liebe die Frage der Sexualität und des Sadismus geworden ist, so ist aus der göttlichen Himmelskunde der Astronomie die Dämonie der Astrologie geworden. Ich sage das, damit man diese beiden Dinge nicht verwechselt, beziehungsweise in einen Topf wirft. Und dieser Kongress in Indien, der kommt zu den Ergebnissen, zu den Tatsachenergebnissen. Es wird 1962, und das ist nur der Anfang, diese Sache, die wirkt sich ja erst später weiter aus, wird eine Konstellation sein, die irgendwie für das Weltgeschehen von einschneidender Bedeutung ist. Wie das nun im Einzelnen ist, das haben die Gelehrten verschieden gedeutet. Die einen sagten, es kommen dann von 1962, vom 2. bis 8. Februar ab etwa, kommen gewaltige Erdbeben, kommen gewaltige Wasserüberflutungen, Überschwemmungen, geht die NATO kaputt und so weiter. Das wird nicht kommen, es wird anders kommen. Die Schrift redet anders. Die anderen sagen, die Erde wird zerplatzen wie ein reifer Kürbis. Das wird auch nicht kommen. Noch nicht so weit. Aber es kommt so weit. Aber nicht jetzt. Nicht bald. Und wieder andere sagen anderes voraus. Über diese Voraussagungen wollen wir nicht weiter reden. Wir wollen nur sagen, die Welt weiß etwas aufgrund von konkreten Tatsachen. Und die Welt ahnt etwas in ihrer Angst vor dem kommenden Unheil, dass irgendwie etwas in der Luft liegt und geschehen muss. Und nun möchte ich euch in dieser Abendstunde, wenn die Zeit irgend reicht, ich will es versuchen, so klar, so einfach zu sagen, dass wir es alle begreifen, dass wir es alle verstehen, und dass es uns alle ins Herz und durchs Herz hindurch geht. Ich möchte euch zeigen, dass die sogenannte Endzeit, das sind 2 × 3,5, also 7 Jahre, das ist die 70. Danielsche Jahrwoche, dass die nahe herbeigekommen ist, beziehungsweise wir nahe an sie herangekommen sind, dass wir vor der eigentlichen Endzeit stehen, also in der Vorendzeit leben. Das möchte ich euch sagen. Nicht im Blick auf den indischen Astrologen oder Astrologenkongress, sondern aufgrund klarer, eindeutiger, unwiderleglicher Worte Gottes. Wir sind weiter draußen als wir an. Nach dem Gesetz der Fallgeschwindigkeit stürzt ein die Zeit dem Ende entgegen. Das wollen wir aus der Schrift erkennen. Ich will versuchen, euch 10 Beweise zu geben, darunter vielleicht den einen oder anderen, den ihr noch nicht gehört habt, über den man noch nicht geschrieben und gelesen hat, weil er zu neu ist. Aber für den Bibelleser von durchschlagender Beweiskraft. Zeichen der Endzeit. Erstens, Krieg und Kriegsgeschrei wird sein in der Endzeit. Ich muss noch das vorausschicken, für den Begriff dieser Zeit, die direkt ins Ende hineinführt, in die Katastrophen, in die Gerichte, die wieder ihrerseits im tausendjährigen messianischen Friedensreich enden, wo der König kommt, von dem wir singen hörten und von dem wir gesungen haben. Diese Vorendzeit hat verschiedene Benennungen. Sie heißt die letzte Zeit, die Zeit des Endes, in den letzten Zeiten, in späteren Zeiten. Das sind lauter solche stehenden Ausdrücke, die wir in der Schrift finden, im Hebräischen und Griechischen, die alle deuten auf die Zeit, die unmittelbar ins Ende geht. Und in dieser Vorendzeit leben wir. Und das sollt ihr erkennen, indem ich aus der Schrift und im Blick in die Umwelt euch jetzt 10 Zusammenhänge aufzeige. Erstens, in Matthäus 24, Vers 6 und 7 sagt der Herr seinen Jüngern, als er gefragt wurde, wann wird die Zeit kommen, da dieser Tempel zerstört wird und da die letzten Zeiten hereinbrechen und so weiter. Wann wird die Zeit kommen? Und da sagt der Herr verschiedene Beweise. Einer lautet, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten oder Kriegsgeschrei. Dieses Wort Kriegen oder Kriegsgeschrei heißt von Polemik. Die Polemik, das ist ein Wortkrieg, wenn man disputiert und debattiert und Noten wechselt. Das ist ein kalter Krieg. Und da werdet ihr hören, dass erstens heiße Kriege sind, da und dort, am Kongo und dort und so weiter, Kuba und so weiter. Und von Polemik. Wo eine gegen die anderen polemisieren und die niederschreien mit ihren Lautsprechern und so weiter. Davon werdet ihr hören. Und das ist das Zeichen, Krieg und Kriegsgeschrei oder heißer und kalter Krieg, um es mal ganz modern auszudrücken. Sind wir soweit? Haben wir das? Was meint ihr? Jawohl, das glaube ich auch. Kriege und Kriegsgeschrei sind ein Charakteristikum. Das heißt, ein besonderes Kennzeichen der heutigen Zeit. Also stehen wir nahe vor dem Ende. Jetzt kommt der zweite Beweis. Es steht geschrieben, dass in dieser letzten Zeit die brausenden Wasserwogen und das brausende Meer sich erheben wird. Nun könnte man sagen, nun ja, da kommt mal Sturmstärke 12. Und das ist ja schon öfter vorgekommen in der Weltgeschichte. Nur nicht so ängstlich, nur nicht so ängstlich. Die Dinge, die ich jetzt nenne, sind zum großen Teil nicht nur gewesen, sondern schon immer gewesen. Aber in der geballten Kraft, wie sie jetzt kommen, waren sie noch nicht. In der weltweiten Ausdehnung, wie wir sie jetzt erleben, waren sie noch nie da. Ich lese meinen zweiten Beweis vom Brausen der Meereswogen aus Lukas 21, Vers 25, wo geschrieben steht, es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen und Ratlosigkeit bei brausendem Meer, in dem die Menschen verschmachten, vor Furchten erwarten der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Hier ist die Rede von Nationen, von Völkern. Die Völker werden genannt das Meer. Israel wird genannt das Land. Land, Land, Land. Höre des Herrn Wort. Damit ist Israel gemeint. Israel ist das Land, das Stabile. Wie folgen Sie das Meer, das Brausen und dieses Land abzureißen und abzubröckeln versuchen? Der Kampf der Brandung gegen das Land ist immer in der Schrift ein Bild für den Kampf der Nationen gegen Israel. Wer mal das erfasst hat, der liest die Bibel als ein wunderbares Bilderbuch Gottes, das die tiefsten Wahrheiten in leicht fasslichen Bildern verständlich macht. Und diese Zeit haben wir auch, wo die Völker unruhig sind. Es gärt, es braust, es brandet überall unter den Völkern. Ich werde auf das Interessanteste nachher noch zu sprechen kommen, in einem Beweis Nummer 8, wenn ich von den schwarzen und farbigen Völkern etwas zu sagen habe. Was eine gefährliche Sache ist zu sagen, was aber gesagt werden muss, das Zeichen der Endzeit, das Brausen der Meereswogen, die Unruhe unter den Völkern. Haben wir das heute? Ja, das haben wir heute. Den Neutralen ist Angst und Bange. Ich komme sehr viel in die Schweiz. Denn ist Angst und Bange, was mit der kleinen Schweiz geschehen soll. Einen dritten Beweis. Und nun sage ich etwas sehr, sehr, ja, Gefährliches. Ich schneide jetzt eine schwierige Frage an. Ich greife nach einem heißen Eisen. Und dieser dritte Beweis lautet das Geschrei der Arbeiter. Es gibt nach der Schrift und nach der Weltgeschichte ein berechtigtes Schreien der Arbeiter. Die Kleinen, die Geringen, die Arbeiter, die Arbeitnehmer, würde man heute etwas moderner sagen, sind in vergangenen Jahrhunderten so schwer und schändlich unterdrückt und ausgebeutet worden, dass man es kaum sagen kann. Das haben natürlich die Sozialisten und Kommunisten redlich ausgebeutet, diese Tatsache verdreht, benutzt. Wie dem auch sei, es gibt nach der Schrift ein berechtigtes Schreien der Arbeiter, wenn ihnen Unrecht geschieht, wenn sie unterdrückt, wenn sie ausgebeutet werden und andere sich mästen, ohne zu arbeiten. Das gibt es nach Gottes Wort. Es gibt aber auch ein unberechtigtes, ein von Satan gehetztes und geschürtes Schreien der Arbeiter, das nicht beruht auf wirklicher Not, sondern das beruht auf aufgepeitschtem Begehren, das darauf beruht, dass man ganze Länder oder die ganze Weltkultur aushöhlen und zerstören will. Das darauf beruht, dass man sie aufpeitscht gegen alles, was Arbeitgeber sind und zur Revolution, zum Ungehorsam und so weiter aufhetzt. Ich könnte auch davon nach der Schrift und aus dem persönlichen Erleben manches erzählen. Manche interessante Anekdote und Episode, aber die Zeit würde nicht reichen. Ich will es deshalb nicht tun, so gerne ich es täte. Noch einmal, ich sage rein gedanklich, es gibt nach der Schrift ein berechtigtes Schreien der Arbeiter, wenn sie in Not sind, unterdrückt und ausgebeutet von brutalen Tyrannen. Das hat es gegeben. Es gibt aber auch ein unberechtigtes Fördern. Es gibt ein Hinauswollen über das Ziel. Es gibt einen Hochmut und ein freches Beanspruchen von Lebenswerten, die hinausgehen über die göttlichen Normen. Das gibt es auch! Und das ist ein Zeichen der Endzeit. Beides ist ein Zeichen der Endzeit. Die Schriftstellen und die Belege aus dem praktischen Leben müsst ihr euch selber suchen. So interessant es wäre, ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Ich sage nur, in den letzten Zeiten schreien die Arbeiter und empören sich. Mit Recht zum Teil, mit Unrecht zum anderen Teil. Ein ganz klares und deutliches Zeichen. Viertens. Nach einer Reihe von Stellen des Wortes Gottes sind 1000 Jahre vor Gott wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt mit anderen Worten, das, was gewesen ist, nämlich das Sechstagewerk, ist ein Abbild, eine Darstellung, ein Programm, ein Schattenriss dessen, was sein wird. Der Ablauf der Weltgeschichte ist kleinprophetisch dargestellt durch das sogenannte Sechstagewerk. Das ist keine Schöpfung, sondern eine Neuordnung. Die Schöpfung war lange vorher und die ist ins Tohuwabohu abgesunken. Und dann hat Gott die Trümmer, sein Geist schwebte über den Verwesungswassern, über den Angesichtern des Abgrundes und dann hat Gott dieses vorhandene Material neu geordnet. Er schied Licht und Finsternis, Erde und Wasser, Wasser oben, Wasser unten und so weiter. Das ist ein Scheidungs- oder Neuordnungswerk. Und das dauerte 6 Tage, nicht zu 24 Stunden, sondern Gottes Tage. Wie lange das dauerte, in modernen Zahlen, das wissen wir nicht. Könnte es sein 1000 Jahre jeweils, wir wissen es nicht. Und da sind von diesen 6000 Jahren, von diesen 6 Tagen, stehen wir am Ende des 6. Jahrtausends. Die Weltgeschichte, wie sie jetzt ist, im engeren Sinne, von den ersten Menschen an, ist bis jetzt beinahe 4000 Jahre gewesen bis Christus, dann 2000 Jahre von Christus bis heute. Und dann kommt das 7. Jahrtausend, das tausendjährige messianische Reich, von dem die Völker immer etwas geahnt haben und das auch ein Mann namens Adolf Hitler einmal aufrichten wollte. Es ist nur nicht gelungen. Er ist nach 12 Jahren, 12 ausgerechnet, die Zahl Israels und der Stämme Israels, nach 12 Jahren war er bankrott. Ausgerechnet. Das heißt, die Ironie der Weltgeschichte. Wer etwas versteht von den Zahlen und ihrer Bedeutung. Meine Freunde, ein altes rabbinisches Wort sagt, das Weltgeschehen ist 2000 Jahre ohne Gesetz oder 2000 Jahre in der Gesetzlosigkeit, 2000 Jahre unter Gesetz und 2000 Jahre unter dem Messias. Seit 2000 Jahren wird der Messias, der Meschiach oder Jesus verkündigt. Der Messias, der Christus verkündigt. Seit 2000 Jahren. Und so sind diese 6000 Jahre beinahe am Ende. Dann kommt die Drangsalzeit, von der wir noch zu reden haben. Diese 7 Jahre, diese grauenvolle Jahre, wo sich die Ängste der Menschen nicht nur erfüllen, sondern wo es noch viel schlimmer wird, als je ein Volk es erlebte oder sich ausdachte. Und dann kommt das Friedensreich, das tausendjährige Reich. Das ist noch nicht das Letzte. Auch das ist nur ein Übergangsstadium. Das ist das Programm, das Gott vor Gründung der Welt beschworen hat und das nicht umgeworfen werden kann. Da werden wir sagen, das ist ja großartig. Also wenn die 2000 Jahre von Christus bis jetzt vorbei sind, dann käme also die schriftliche Endzeit. Da haben wir ja noch 39 Jahre Zeit, denn wir haben ja erst 1961. Oh, meine Lieben, wer rechnen will mit Zahlen, der geht fehl, der geht immer fehl. Denn Gott hat uns diese Dinge nicht gezeigt, dass wir unsere Neugierde daran befriedigen und nachher uns besonders schlau aus der Schlinge ziehen und so weiter. Nein, so ist das nicht. Denn es steht geschrieben, Gott hat die letzte Zeit verkürzt, zusammenschrumpfen lassen, viele Jahre weggenommen, sonst würde kein Fleisch selig, das heißt, sonst würde kein Mensch lebend eingehen in das messianische Reich. Es werden aber viele, Millionen werden lebend eingehen ins tausendjährige Reich. Und Millionen werden nicht teilhaben an diesem Friedensreich, sondern in den Tiefen, in der Finsternis der unteren Räume als Verfluchte aufbewahrt für das Gericht. Viele. Zu welchen gehören wir? Das ist die brennendste Frage unseres Lebens. Und dann läuft das Programm Gottes weiter. Und diese Tatsache, dass diese 6000 Jahre beinahe vorbei sind und dass Gott die Zeit verkürzt und ein rasches Ende machen wird, oder wie ich zu Anfang sagte, dass nach dem Gesetz der Fallgeschwindigkeit der Sturz ins Gericht immer schneller, immer unaufhaltsamer sich vollzieht. Das gilt es zu bedenken. Und wir stehen am Ende des 6. Jahrtausends. 2000 Jahre ohne Gesetz, 2000 Jahre unter Gesetz und 4000, 2000 Jahre Messiasverkündigung sind 6000 Jahre. Und wir sind beinahe am Ende. Aber diese Zeit wird verkürzt. Und dann geht es zur Drangsal. Und dann geht es ins messianische Königreich. Das sind wunderbare und gewaltige Dinge. Und darüber sollen wir Bescheid wissen. Sie sind viel wichtiger als alles andere, meine Freunde. Und das steht in der Bibel so klar, so deutlich, in so vielen Bildern, dass der Glaube, der demütige Glaube, der lernen will, mit Staunen die Wunder der Wege Gottes und den Glanz der Ziele Gottes aufleuchten sieht, sein Herz davon erfasst und erfüllt und überströmend wird. Meine Freunde, das ist die Situation und das müssen wir sehen. Hier sind viele liebe Menschen, die haben vielleicht, als Bruder Brink hat, ihr Leben dem Herrn gegeben in der Zeltmission. Oder haben hier in den letzten Tagen, als er hier war, ihr Leben dem Herrn geweiht. Meine lieben Freunde, euch stehen noch wunderbare Dinge bevor, die ihr sehen dürft, in einer Klarheit, und dass wir staunen und anbeten. Schon rein das intellektuelle Verstehen ist schon ein Genuss und eine Freude. Wenn wir aber unser Leben reinigen, unsere Sünden wirklich in Ordnung bringen, jeden Dreck, jede Schande herausbringen ans Licht zu Gott und uns füllen lassen mit seiner Liebe und seinem Licht und seiner Klarheit und seiner Güte, wenn wir das tun, dann wird unser Leben erfüllt mit der Glorie, mit der Herrlichkeit unseres wiederkommenden Herrn. Und das möchte ich bezeugen. Und dazu möchte ich auffordern. Und deshalb sage ich euch heute Abend diese 10 Punkte. Der Herr kommt bald! Wohl dem, der sich bereitet. Und dass wir den Entschluss fassen, Herr, wenn das wahr ist, und das ist wahr, denn Gottes Wort ist wahr, wenn das wahr ist, dann soll mein Leben dir total gehören. Das soll heute Abend in unser aller Herzen lebendig werden. Ob wir schon 40, 50, 60 Jahre im Glauben stehen oder ob wir in den letzten Tagen erst den ersten Schritt getan haben. Meine lieben Freunde, lasst euch sagen, es geht dem Ende entgegen. Und wer dem Dreck und dem Sand und dem Kot dieser Erde noch nachhängt und dort seine Liebessehnsucht, sein Glücksverlangen, seinen Hunger nach Freude stillen will, der ist betrogen und verkauft von Satan, dem großen Lügner und Mörder. Wer aber Christus glaubt, den Sohn Gottes, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und viele von euch sind durchgedrungen. Der Herr segne euch, ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Und euch, die ihr noch nicht durchgedrungen seid, ihr lieben Freunde, wie ich zuerst anredete, lasst euch diesen Abend dienen, vielleicht den letzten Schritt, den ihr zu tun habt, zu tun. Ich habe bis jetzt 4 Beweise genannt, dass die Zeit nahe bevorsteht, dass die Endzeit ihren Anbruch nimmt. Ich habe geredet von Kriegen und Kriegsgeschrei. Ich habe gezeigt das Brausen der Meereswogen, das heißt die Unruhe der Völker. Ich habe drittens gezeigt von dem Geschrei der Arbeiter, dem Berechtigten und dem Unberechtigten. Und habe viertens gezeigt, dass 6 Jahrtausende ein Bild für die von den 6 Tagen der Schöpfung, der Neuordnung, dass die fast an ihrem Ende sind. Und dass es dem Ziel zugeht. Ich nenne noch 6 Beweise. Nummer 5. Es steht geschrieben, dass die Letztzeit gekennzeichnet ist durch den Spott über göttliche Dinge. Doch vor 60, 80 Jahren, da wurden die großen Bücher der Fabriken, die wurden überschrieben, die Kontenbücher und so weiter, mit den beiden Worten mit Gott. Ihr habt vielleicht selbst solche alten Bücher gesehen, die überall gang und gäbe waren. In den Banken, in der Industrie, in der Fabrikation, mit Gott stand da drüber. Wenn das heute einer machen würde, würde er von jedem Steuerprüfer ausgelacht. Die würden sagen, hier, mit Gott, von wegen. Das hat es mal gegeben. Die alten Soldaten vom Ersten Weltkrieg, meine Kameraden, ich war auch im Ersten Weltkrieg 3-mal verwundet, hab teilgenommen. Wisst ihr noch, was auf eurem Koppelschloss gestanden hat? Wisst ihr es noch, was da drauf gestanden? Gott mit uns, Gott mit uns. Das war einmal. Das ist vorbei. Der kleine freche Goebbels hat einmal gesagt, während des Zweiten Weltkriegs, wir haben den Ersten Weltkrieg mit Gott verloren. Wir werden den Zweiten ohne Gott gewinnen, hat er gesagt. Denkste, würde der Berliner sagen. Das willst du dir nur ein. Meine Freunde, das sind Dinge, die geben uns wirklich zu denken. Der Spott über göttliche Dinge nimmt zu. Und zwar sagt die Schrift, der Spott über die Wiederkunft Christi, der nimmt zu. Geh hinaus auf die Straße und sag einem, weißt du, dass Jesus bald kommt? Der wird sich an die Stirne tippen und wird sagen, hör. Der Spott über die Wiederkunft Christi ist ein Zeichen der Endzeit. Der Spott über die göttlichen Dinge. Ich könnte euch ergreifende Erlebnisse erzählen aus der Ostzone von Kollegen und Kolleginnen, was die erlebten in der Schule. Ergreifende Dinge, dass einem kalt und heiß den Rücken rauf und runter läuft, wenn man sieht, mit welcher Frechheit Gott gelästert wird und aus den Kinderherzen gerissen werden soll und wie Gott in seiner Heiligkeit manchmal, dann und wann einmal, dreinschlägt. Ich weiß solche beglaubigten Fälle aus einer ganzen Reihe von Quellen in Berlin. In meinem Aufenthalt in Berlin habe ich die gehört, wurden die mir gebracht aus der Ostzone. Ich will auch darauf nicht eingehen, ich will nur sagen, der fünfte Beweis, dass wir bald am Ende sind, ist der Spott über Gott und alles Göttliche und insbesondere über die Wiederkunft Christi. Geburt, nun ja, lässt man noch gelten. Auferstehung, schon eine zweifelhafte Sache. Himmelfahrt, das ist ja zum Lachen. Aber Wiederkunft kommt gar nicht in Frage. Das ist heute die Einstellung der sogenannten Christenheit. Meine Freunde, der Spott über den wiederkommenden Herrn und über die Tatsache der göttlichen Wahrheit ist ein Beweis, dass es dem Ende entgegengeht, und zwar mit Riesenschritten. Sechstens, die Schrift redet, dass in der Letztzeit ein sittlicher Zerfall eintritt. Stärker als je. Nun waren die Menschen schon immer frech, die Kinder ungehorsam, die Menschen geldgierig und so weiter. Das waren sie schon immer. Aber so wie es heute ist, in diesem Umfang, und mit dieser Frechheit und Selbstverständlichkeit. Ich könnte euch Dinge erzählen. Ich war ja 40 Jahre im Schuldienst. Ich könnte euch erzählen, was sich in den letzten Wochen und Monaten ereignet hat in höheren Schulen, wo 16, 17, 18-jährige Buben und Mädchen waren. Was sich da ereignet hat, wenn der Lehrer mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde durch irgendetwas Wichtiges aufgehalten später kam. Wobei der sie angetroffen hat. Das würdet ihr nicht für möglich halten. Ich weiß aber, dass es wahr ist. Das ist so schrecklich, dass die Presse, auch die schlimme Presse, die Schundpresse, gar nicht wagt, das zu veröffentlichen. Ich will nicht davon sprechen, aber ich weiß es. Meine Freunde, ich will euch aber ein Bild entwerfen, oder vielmehr ein Bild, das der Heilige Geist durch den Griffel des Apostels Paulus gezeichnet hat, wie es in der letzten Zeit aussieht und wie die Menschen sein werden. Das will ich euch vorlesen. Und dann sollt ihr mir sagen, ob wir schon in den Anfang dieser Letztzeit eingetreten sind. Ich schlage auf 2. Timotheus 3 und lese Vers 1 bis 5, wo geschrieben steht. Dieses aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, das ist eine dieser sechs Benennungen, wie die Letztzeit genannt wird, in den letzten Tagen, wo dann die Nacht hereinbricht der Gerichte. In den letzten Tagen, wie es da aus sein wird, das sollen wir wissen. Ich lese es vor. Dies aber solltest du wissen, dass in den letzten Tagen gefahrvolle oder schwere Zeiten sein werden. Dass die Zeit heute gefährlicher ist und schwerer, das wissen wir alle. Es ist sehr gefährlich, an jedem deutschen Bahnhof einer Großstadt über die Straße zu gehen. Das ist eine lebensgefährliche Angelegenheit, wo soweit keine Untertüllungen da sind, wie in Stuttgart und anderswo. Das ist gefährlich. Gefährliche Zeiten. Jetzt wird das begründet. Die Menschen werden sein eigenliebig. Die lieben nur sich selbst. Denken nur an sich selbst. Brutal an sich selbst. Das liegt natürlich an Kino und Rundfunk und Fernsehen. Da sehen ja die Leute, wie da ein Mörder einen anderen umbringt. Und nun sitzen da und gucken zu. Und wenn dann diese Menschen irgendwo sehen, dass ein Kind hinfällt oder eine alte Frau nicht mehr kann, dann gucken sie auch zu. Denn kaum mal einer dran zu helfen. Natürlich, es gibt immer noch anständige Menschen. Jawohl, die helfen. Aber meistens sind ja gewohnt zuzugucken, dass was passiert. Höchstens die Technik des Mordens. Die lernen sie dann voneinander. Ich weiß das, wie viele Jugendrichter haben die Jungen gefragt, ja, wie kommt ihr dazu, so etwas zu machen? Haben wir im Kino gesehen. Und wird in den Schundromanen beschrieben. Der vollkommene Mord. Und eigenliebig, nur sich selbst liebt man. Hat einer gesagt, die Welt ist so schlecht. Jeder denkt nur an sich. Und wer denkt an mich? Nicht einer. Nur ich. Das war schon immer so. Aber die Frechheit und die Brutalität, mit der diese Ich-Behauptung sich durchsetzt, die wird immer schlimmer. Früher ist es vorgekommen, das war selbstverständlich, vor 50 Jahren, 60 Jahren, wenn da ein Erwachsener einstieg in eine Straßenbahn, in einen Zug, und es waren da Junge, dass die aufgestanden sind, bitte darf ich Ihnen meinen Platz anbieten. Das war selbstverständlich. Das geschieht nur heute ausnahmsweise einmal. Nochmal ausnahmsweise. Sonst. Ich lese aber weiter. Die Menschen werden sein eigenliebig, geldliebend. Geldliebend. Möglichst wenig schaffen, für möglichst viel Geld, damit man möglichst viel Zeit hat, für möglichst viel Vergnügen. Punkt. Aus. Das will der moderne Mensch. Der moderne Mann, junger Mann. Fressen, saufen, rauchen und huren und das alles nur in einer Maskierung. In einer Maskierung. Das ist doch so. Ich habe mit Tausenden von Menschen gesprochen in den 43 Jahren, seitdem ich Christus dienen darf. Und ich darf ihm dienen vom ersten Augenblick an als Kind einer Erweckung und habe Hunderte und Tausende zu Christus weisen und führen dürfen. Und man erkennt, es ist diese Tendenzen. Diese Geldliebe und diese Vergnügungsgier, die ist in einem ungeheuren, steigenden Maße größer geworden und beherrscht alles. Ich könnte das an ungezählten Beispielen schildern. Die Menschen sind eigenliebig, geldliebend, prahlerisch. Man braucht nur die Zeitung zu lesen über die Erfolge der russischen Kosmonauten, wie die Menschen und ganze Regierungen prahlerisch sind, ein großes Mauerwerk haben. Und sie schrieben, die Welt haben ja erobert, der liebe Gott, die Schwindel, wir haben keinen gesehen, wir haben keinen gesehen, keiner Engel war da, wir waren da oben, wir haben die Welt erobert. Prahlerisch, bis zum Größenwahn, wie einst ein Nebukadnezar. Hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Die Kinder waren schon früher nicht alle brav, ich auch nicht. Aber, was heute sich da sieht es. Ich könnte euch Erlebnisse erzählen, jetzt einen ganzen Sack voll, bis 11 Uhr. Wie die kleinen Putzen schon von 3, 4 Jahren, wie frisch die sind. Frisch wie Rotz. Ja. Aber ich will darüber weiter nicht sagen. Undankbar heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, das Wort im Urtext, Diaboloi, heißt eigentlich Teufel, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, verwegen, auch Verräter, die Herren von der Regierung, die bezahlt werden, die gehen zu den anderen und verraten alles. Ganz dabei zu wissen, das ist mal so. Das ist mal so. Die Menschen sind hineingekommen in eine Entwicklung, die ist grauenhaft. Für euch etwas aus meiner Berufssparte, nur ein Bild, eine Tatsache erzählen. Es ist festgestellt in den letzten Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg, an Zehntausenden von Versuchen, von genauen medizinisch-psychologischen, psychoanalytischen Testen festgestellt, dass die jungen Mädchen und Buben von 11, 12, 13 Jahren bis zu 18, 19 Jahren, also die Teenager und die Twins und so weiter, dass diese Kinder 2 Jahre in der körperlichen Entwicklung, Wachstum, und in der sexuellen, geschlechtlichen Reife mit ihren Begleiterscheinungen weiter vor sind als früher, aber 2 Jahre in der Konzentrationsfähigkeit, im Gedächtnis, in der ethischen Stabilität, dass man sich etwas Gutes vornimmt und es auch tut, 2 Jahre zurück, im körperlichen und geschlechtlichen, 2 Jahre vor, also 14-Jährige, so weit, wie früher 16-Jährige und so weiter, 2 Jahre vor, aber in dem Arbeitswillen, in dem Gehorsam, in der Treue, in der Selbstbeherrschung, in der Konzentration, 2 Jahre zurück, das sind zusammen 4 Jahre. Der moderne Mensch, der junge Mensch, ist 4 Jahre geistig, seelisch zurück, beziehungsweise körperlich, sexuell, zu weit. Dazu können die Kinder nicht. Wenn man jemanden verantwortlich machen kann, dann die Eltern. Ich will euch ein ganz kleines, aber kennzeichnendes Erlebnis sagen. Wilhelm, wie lange darf ich noch sprechen? Könnt ihr es noch 20 Minuten aushalten? Gut, wer schläft, den werde ich aufwecken. Ein kleines Erlebnis. Ich gehe durch meine Klasse schon lange her, 10 Jahre, nein, nicht 10 Jahre, vielleicht 6 Jahre, 7 Jahre. Ich hatte gerade eine Klasse von etwa 12-jährigen Mädchen in einem Fachunterricht. Und da war so ein kleines Kind dabei, die war so abgearbeitet. Ich wusste, die Mutter ist krank, 10 Kinder, sie war die Älteste, musste arbeiten und konnte für die Schule sich nicht recht vorbereiten, hatte manchmal schlechte Noten und so weiter. Und da habe ich ja so ein bisschen geholfen und habe ihr auch einmal über den Kopf gestrichen oder auch mal über die Wange gestrichen und habe gesagt, Kind, der Herr wird dir helfen, wird dich segnen. Du wirst auch das Klassenziel erreichen. Und habe das Kind getröstet, weil ich die Verhältnisse kannte. Und dann beim Rausgehen stehe ich meistens an der Tür und habe dann die Kinder noch einmal angeschaut. Und da kam so ein kleines Äffchen und streckte ihr Gesichtchen hin und sagte, Herr Heller, Sie haben vorhin die Brigitte gestreichelt. Bitte streicheln Sie mich auch einmal. Und da habe ich sie auch gesagt, ja, du bist auch ein liebes Kind. Ja. Naja, sie waren 13 Jahre alt. Wenn sie 15 alt gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Kennt diese Weiber. Also ich habe ihr Gesichtchen gestreichelt. In der nächsten Stunde, anderes Fach, die Klasse ging heraus und da kommt diese kleine Kröte wieder und sagt, ach Herr Heller, bitte streicheln Sie mich noch einmal. Sag ich, nein, was fänden Sie ein? Wir haben doch keinen Streichelunterricht hier. Denken Sie doch, lass dich doch von deinem Vater und deiner Mutter streicheln. Und da legt sich ein Schatten der Schwermut über dieses Gesicht und sagt, die streicheln mich nicht, die haben gar keine Zeit für mich. Der Vater geht arbeiten, die Mutter geht arbeiten, wir müssen unseren Fernseher abbezahlen, wir müssen unseren Volkswagen abbezahlen, wir müssen unsere vollautomatische Waschmaschine abbezahlen und das reicht immer nicht, du hast immer Krach daheim und der Vater und die Mutter können schaffen und ich bekomme einen Schlüssel umgehängt und bin ein Schlüsselkind. Das sagte sie mir. Und das ist die Not, die Liebesnot, dass dieses Kind dem ersten Schuft- und Schweinekerl, dem sie in die Hände fällt, der von Liebe redet, bei Zigarettendunsten, Wohnschein und Kinodunkel, dass sie dem verfällt, das ist selbstverständlich. Und wer ist daran schuld? Die Eltern, die sich vom Wirtschaftswunder haben blenden lassen, anstatt ihr Kind zu lieben und ihr Kind zu küssen und zu streicheln und lieb zu sein zu ihm. Denn der Mensch steht in einer tiefen Liebesnot und die Kinder besonders. Meine Freunde, das sind ernste Dinge. Das sind Aufzeichen der Endzeit. Ach du liebe Zeit, niemand hat mehr für die liebe Zeit, ja? Für die Liebe Gottes hat niemand mehr Zeit. Und für die natürliche Liebe steht hier in der Schrift, sie haben keine natürliche Liebe, haben sie auch keine Zeit. Für etwas Natürliches, was ein Tier seinem Jungen gewährt, Nestwärme, das gewährt ja der moderne Mensch nicht mehr. Die Frau braucht einen Pelz, denn die andere, die hat ja auch einen Pelz, da muss sie auch einen haben. Und die hat so hohe Wackelschuhe, Absätzen, die so einen Krach machen, wie ein halbes Regiment Soldaten, und da sind die auch ein paar Schuhe, wie die Lolo. Hohe Wackelschuhe, Absätzen, die so einen Krach machen, wie ein halbes Regiment Soldaten, und da sind die auch ein paar Schuhe, wie die Lolo. Daran gehen wir zugrunde. Das ist der tiefste Grund unseres Niedergangs. Das ist die Schattenseite des Wirtschaftswunders. Das muss ich hier mal sagen. Und das wird hier gesagt, der Leumder, unerhaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, ungehorsam, undankbar, heillos, frech, ohne natürliche Liebe, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Oder glaubt ihr, die große Masse liebt Gott mehr als das Vergnügen? Die Zehntausende auf den Fußballplätzen, die brüllen sich heiser, aber nicht vom Halleluja, sondern von Abseits, schwachen Tod, den Schiedsrichter. Da brüllen sie, da haben sie Stimmen. Und da stellen sie, ob es regnet oder schneit oder die Sonne brennt. Aber in die Versammlung gehen, ach nein, es regnet, es könnte regnen. Meine Lieben, das sind Dinge, die sind eklatant, die sieht der Blinde. Meine Freunde, dass wir nicht zu denen gehören, ihr hier seid, ihr, die ihr bekannt, dass ihr Christus haben wollt, dass ihr errettet sein wollt, dass ihr das Heil wollt und nicht zugrunde gehen in Nacht und Grauen, in Sünde und Schande, als vom Teufel Betrogene. Sonst wärt ihr nicht hier, meine lieben Freunde. Aber wagt es, einen totalen Schritt, einen ganzen Schritt, eine Vollhingabe für den Herrn zu vollziehen. Aber ich muss zu Ende kommen. Ich habe eben gesprochen von dem sittlichen Zerfall, von dem geistig-geistlichen Zerfall, den wir überall finden. Ich will jetzt noch drei Dinge nennen. Von diesen drei Dingen ist eines interessanter als das andere. Gebt mir noch 10 Minuten Aufmerksamkeit. Ich nenne jetzt ein Zeichen der Endzeit. Gott hat, als er das Programm der Menschheitsgeschichte aufstellte, unterschieden zwischen Sem, Ham und Japhet. Sem, das sind die Semiten, die Juden, und die verwandten Stämme, die Nachkommen Abrahams von Isaak und Ismael, die Ismaeliten und so weiter, die bilden eine Gruppe, eine Völkergruppe, die heißt Sem, auf Hebräisch Shem, Shem auf Hebräisch. Dann eine zweite Gruppe, das ist Ham. Das sind die farbigen Völker, besonders die Negroiden, die Negervölker, die dunklen, schwarzen Völker. Und Japhet, das sind die weißen Völker, die Japhetiten. Dazu gehören die Germanen und die Romanen und die Slawen. Die nördlichen Völker, und dann die ums Mittelmeer und dann Russland. Das sind die drei, das sind die Japhetiten. Und nun hat Gott die Menschheitsgeschichte folgendermaßen festgelegt. Gebt gut Acht. Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Der Kanaan, das sind die schwarzen Völker, die Neger, auch die anderen farbigen Völker bis zu gewissem Grad. Die sollen Knechte der Knechte sein ihrer Brüder. wegen der fleischlich sexuellen Sünde, die dieser Kanaan begangen hat an seinem Vater. Das könnt ihr selber nachlesen. Da steht 1. Mose 9. Lest mal nach. Ich kann und will es hier jetzt nicht sagen. Geht weiter. Gesegnet sei der Gott selbst. Und Kanaan sei sein Knecht. Sem, Israel und die verwandten Völker. Und Kanaan sei sein Knecht. Dreimal verflucht. Er sei sein Knecht. Ich lese weiter. Weit mache es Gott dem Jahwe. Das sind die weißen Völker. Wir haben die Verheißung der Ausdehnung. Wir haben der Verheißung, bitte nicht erschrecken, der Kolonisation. Jawohl. Jawohl, haben die Verheißung. Das ist Gottes Gedanke und Plan. Man kann noch so verrückt jetzt dagegen reden. Weit mache es Gott dem Jahwe. Und er wohne in den Zelten Sems. Das heißt, das Christentum hat seine Wurzel im Judentum. Das heißt, er wohne in den Zelten Sems. Was damit alles gesagt ist, da braucht man eine Bibelwoche dazu. Und Kanaan sei sein Knecht zum dritten Mal. Das heißt mit anderen Worten, solange die jetzige Zeit des Fluches reicht, bis zur Wiederkunft Christi, sollen die farbigen, besonders die schwarzen Völker, Knechtesstellung einnehmen, weil sie einfach nicht fähig sind, sich selbst zu regieren und weil sie unter einem Fluch stehen, der einmal weggenommen wird, aber erst dann, wenn die Gottgesetzzeit gekommen ist. Und nun steht ein Hauptkennzeichen der Sünde darin, dass man nicht warten kann. Wenn ihr mal in eurem Leben guckt, die Hauptfeder der Sünde ist, nicht warten können. Junge Leute, wenn sie verlobt sind, die können nicht warten. Die können nicht warten, wollen nicht warten. Das ist ein Fluch. Und der Gott hat uns was verheißen und wir wollen es mit Gewalt an uns reißen. Und das ist die Sünde, dass diese Völker einmal frei werden. Das steht geschrieben. Dass im bestialischen Reich keine Unterdrückung, keine Sklaverei mehr sein wird, keine Kriege mehr geführt werden. Das steht geschrieben. Aber diese Völker wollen nicht warten und befreien sich aus eigener Kraft durch Mord. Und angestachelt und gehetzt durch weiße Völker, die sie angeblich frei machen wollen von den Tyrannen und Kolonialisten, um sie selber in ihre Tasche zu stecken. Wer die Schrift kennt, durchschaut die Weltgeschichte in ihren Wurzeln und in ihrem Wesen besser als jeder Politiker, meine lieben Freunde. Lasst euch das sagen. Und das ist ein Zeichen der Letztzeit, dass Ham vor der Zeit sich eine Freiheit erdrosseln will durch Mord und Totschlag und Revolution, für die er noch gar nicht reich ist. Ich könnte euch Einzelheiten erzählen. Ich habe Berichte im Kongo, wie da die Regierungsgebäude überwuchert werden vom Urwald. Und dass, wenn einer einigermaßen ein oder zwei Semester mal studiert hat in einer Universität, und der kann dann Regierungspräsident werden. Das ist nicht normal. Das sagt euch jeder, der etwas versteht von der Welt und jeder, der etwas versteht von der Schrift. Ich komme noch zu zwei Punkten und bin am Ende. Neuntens, das Erwarten der Gerichte. Die Menschen stehen in einer mehr oder weniger Erwartung der Gerichte. Sie warten auf die Gerichte. Sie sagen, es liegt was in der Luft und es kommt etwas Schreckliches. Sie warten auf die Gerichte. Wer nicht auf den wiederkommenden Christus, seinen persönlichen Heiland, mit einem ihm hingegebenen Herzen, das sich täglich reinigt, mit Freuden wartet, der wartet voll Grauen und Fürsten Verzweiflung auf die Gerichte. Worauf wartest du? Ich sage dir's, entweder wartest du auf den wiederkommenden Herrn, oder du wartest auf die Gerichte des Verderbens. Und das ist das Kennzeichen der Welt. Es kommt ein Gerücht, es geht alles kaputt. Und deshalb lasst uns essen und trinken und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Wir sind in den Zeiten Noahs, war sie aßen und tranken und heirateten und wurden verheiratet, bis die Sündflut kam und brachte alle um. Das ist die Situation der großen großen Masse auf dem breiten Weg. Aber ihr, meine lieben Freunde, die ihr hier zuhört, ihr seid auf dem schmalen Weg oder wollt auf den schmalen Weg treten. Wartet auf den wiederkommenden Herrn. Der Herr kommt bald und versteht, dass die Zeit als solche voll Bangen und Grauen und in einem Rausch der Selbstverblendung, der Betäubung, in der Erwartung der Gerichte steht. Wir warten auf Jesus, der uns erlösten erkauft hat und in ewige Freude führen wird. Worauf wartest du? Kannst dich entscheiden, ihr Lieben. Treff die letzte totale Entscheidung für Jesus in dieser Abendstunde. Ich komme zu meinem letzten Punkt, Nummer 10, und sage noch etwas. Ja, das ist nicht so leicht zu sagen, aber ich will versuchen, es zu sagen. Das letzte Kennzeichen ist die Herausbildung aus der Menschheit von Tier und Hure. Die Hure reitet auf dem Tier. Und das Tier schmeißt die Hure herum. Und da reißt sie, die Hure, frisst ihr Fleisch und verbrennt sie mit Feuer. Das Tier sind die Völker. Die Hure ist Israel. Israel ist noch nicht die Braut. Die Nationen sind ferne von Gott. Gott lässt die Nationen ihre eigenen Wege gehen. Aber er holt aus den Nationen solche heraus, die sich von ihm ziehen lassen, die sich nach dem ewigen, göttlichen, guten, reinen sehnen und in dem Dreck und Kot der Welt nicht genug haben. Die holt er heraus, und das ist die Gemeinde oder die Herausgerufene oder die Ekklesia. Dazu gehören alle, die an ihn glauben, einerlei, ob sie evangelisch oder katholisch sind. Bitte, du bist der Baptist oder landeskirchliche Gemeinschaft, darauf kommt es nicht an, dass das Herz ungeteilt in heiliger Hingabe Christus gehört. Dass man sagen kann, ich habe mein Leben ihm geweiht, ich habe mein Leben ihm geoffenbart, ich habe meinen totalen Bankrott angesagt, ich habe meine Sünden ihm genannt und bekannt, mich gedemütigt und nun gehöre ich dem Herrn. Habt ihr das alle getan? Meine lieben Freunde, habt ihr das alle getan? Oh, ihr könnt es tun, ihr dürft es tun. Dann gehört ihr zur Gemeinde. Dann werdet ihr hinweggerückt, ehe diese schrecklichen Endgerichte hereinbrechen. Die Völker kommen hinein, Israel kommt hinein. Und nun erleben wir, wie dieses Israel, das zerstreut war in der ganzen Welt, wie das auf einmal zusammenkommt in seinem Land. Da ist ein Mann, der ist maßgeblich dran schuld. Dem verdankt Israel sehr viel. Dieser Mann heißt Adolf Hitler. Wenn Hitler nicht gekommen wäre, hätten wir heute noch keinen Staat Israel. Könnt ihr euch darauf verlassen. Da würde es den Juden so wohl gehen, dass keiner daran denkt, da heimzukehren. Aber Hitler mit seinen grausamen Verfolgungen, wofür er gestraft werden wird, und wofür die gestraft werden, die sich dazu hergegeben haben, zu morden in den grausamen Gaskammern und so weiter. Meine lieben Freunde, die Hure ist Israel in ihrer Untreue. Die Braut ist Israel in ihrer Treue und das Weib in ihrer Verbindung mit dem Messias, mit Christus. Aber die Geschiedene in ihrem von Christus preisgegeben sein. All diese Bilder, Braut, Hure, Untreue, Witwe, Verstoßene, Verlassene, dann wieder Angenommene, Braut und Weib. Kennzeichen die Geschichte Israel. Und nun, heute ist es so, dass Israel ein Volk ist, aber noch im Ungehorsam und im Unglauben. Gott hat eine Frau, die Männerkleider trägt, mit dem Tode bedroht. Oder einen Mann, der Frauenkleider trägt, mit dem Tode. Das sind die sogenannten Transvestiten, die ein Kleid anziehen vom anderen Geschlecht. Hat Gott mit der Todesstrafe verlegt. Und heute marschieren in Palästina, bitte, wer dort war, ihr werdet es bestätigt finden, Bataillone und Regimenter von Frauen, Weiberregimenter. Das ist für Gott ein Gräuel. Und Israel soll herausgehoben sein aus den Völkern und das Gesetz Gottes halten, wenigstens zu halten versuchen und den Messias erwarten, der ihm ein neues Herz gibt und das Stein dann herausnimmt. So soll Israel sein. Stattdessen sagt Israel, wir wollen sein wie die anderen Völker. Und das ist, nennt Gott, Ehebruch. dass ihr Ehebrecherinnen, die der Welt gleich sein wollen, die aber nicht Gott gehorchen wollen. Und dieses Huren Israel, das bildet sich jetzt heraus. Und das wird einmal das Tier, die Nationen, wenn es reißen. Die Nationen sind ja Tiere vor Gott und in ihrem eigenen Wesen und in ihrer eigenen Erkenntnis. Deshalb haben sie auch viele Tiere als Wappen. Der deutsche Adler und der russische Bär und der chinesische Drache und der siamesische Elefant und der englische Löwe und so weiter. Das sind lauter Tiere. Die Nationen sind Tiere. Und der Mensch ist an und für sich, sagt die Schrift, nur ein Tier. Ein Mensch ohne Gott ist ein Tier. Besonders wir Männer. Wie viele hunderte von Frauen saßen schon weinend vor mir und sagten, das ist ja schrecklich, was ich alles erlebe in meiner Ehe. Da sag ich, die Männer ohne Christus sind wie Tiere. Bitte, wenn sie mit ihrem Mann beten und Gottes Wort hören und lesen, da hört ihr auf, Tiere zu sein, da werdet ihr Mensch, da werdet ihr Gottesmensch. Habe ich schon hunderten gesagt. Meine Freunde, heute bildet sich das Tier. Das heißt, die antichristliche Nationenwelt heraus und die Hure Israel und die Hure wird das Tier reiten. Das heißt, Israel wird noch einmal Einfluss gewinnen überall, wird in Babel sämtliche Handelsbeziehungen der Welt dort in Babylon zusammenführen. Israel wird alles in der Hand haben und dann wird das Tier die Hure abwerfen. Dann geschehen Dinge schlimmer als die sich Hitler geleistet hat, denn es heißt, diese Drangsal, die Israel erleben wird, war nie gewesen und wird nie wieder sein. Und das kommt bald. Dessen Anfänge sehen wir. Tiere und Tier und Hure. Meine Freunde, das sind gewaltige Dinge. Und wenn wir die sehen, dann sagen wir, ja Herr, du kommst bald. Herr, nimm mein Leben völlig hin. Errette mich und nimm mich hinweg zu dir in deine Herrlichkeit, ehe die Gerichte auf diese Erde niederprasseln. Und das kommt, was die Menschen jetzt fürchten von einem dritten Weltkrieg. Der dritte Weltkrieg kommt nicht. Die werden einig, Osten und Westen. Und dann ist das gefährlich. Solange die noch Krach haben, ist nicht schlimm. Aber wenn die einig sind, dann kämpfen sie nämlich gegen Gott und seine Heilsträger. Dann wird es gefährlich. Aber dann, wir sind die Ersten, die hinweggenommen werden. Und dann läuft der Plan Gottes weiter. Wozu gehörst du? Bist du einer, der auf Jesus wartet? Gib ihm dein Leben, deine Sünden. Du kannst mit Freuden auf ihn warten. Wie wird es sein, wenn der König kommt? Oder bist du einer, der noch nicht es gewagt hat, sich ungeteilt dem Herrn zu geben? Dann musst du auf die Gerichte warten und wirst in diesen Gerichten zugrunde gehen. Gott schenke euch ein völliges Hingegeben sein an den, der sich euch ankreuzte. Als er rief, es ist vollbracht, der sich euch völlig hingegeben hat zu eurem Heil und eurer Rettung. Er wartet auf euch, er will euer Herz, gebt euch ihm, ihr werdet es nie bereuen. Gelobt sei der Herr. Halleluja, Amen.